Du allmächtiger Gott, Vater im Himmel, der Allerhöchste, du bist erhoben gemeinsam mit deinem Thron, mit deinem Sohn, der auf deinem Thron ist und wartet geduldig, bis sein Thron hier auf der Erde bereit ist. Wenn die Zeit bereit ist, alle Regierungen zu unterwerfen, die sich zusammenrotten gegen dich, gegen deinen Gesalbten und auch gegen uns, wenn wir dir widerstehen. Danke, dass du den Weg selbst bereitet hast, dass ein Rebell zu dir umkehren kann, denn du hast deinen eigenen Sohn nicht verschont. Abraham hat seinen Sohn vom Altar nehmen können, aber du hast ihn ans Kreuz schlagen lassen, lieber Vater. Und deswegen können wir überhaupt zu dir umkehren. Danke, dass wir gleich frohe Botschaft betrachten. Und hilf uns, all diese Dinge durch deinen Geist zu verstehen. Niemand kann deinem Geist befehlen, sondern er weht, wo er will. Und so bitten wir dich, dass dein Geist uns Verständnis gibt. Weil du Freude daran hast, wenn wir verstehen und anbeten. Amen. Immer wieder begegnen sie uns im Leben symbolische Handlungen. Etwas, das nicht unbedingt etwas schafft, aber etwas ausdrückt. Also ich tue das nicht wegen der effektiven Wirkung, was dabei herauskommt, sondern ich tue es wegen der symbolischen Bedeutung. Nun, was gehört dazu? Wir kennen das alle aus dem Alltag und auch ihr Kinder kennt das. In der Schule, im Unterricht. Was macht ihr, wenn ihr etwas sagen wollt? Ja? Was macht ihr? Sich melden. Genau, man hebt die Hand. Ja, was? Ich heb nichts hoch mit der Hand. Ich zeige auch jetzt nicht, wie schön sauber die ist, sondern es ist einfach eine symbolische Handlung. Ich möchte antworten. Und ich gedulde mich. Ich rufe nicht einfach rein. Was machen wir, wenn wir uns begrüßen? Wir geben uns die Hand. Das macht jetzt auch nicht irgendwie etwas, gibt dem anderen nicht in dem Moment irgendwie etwas mit, sondern es ist ja eine leere Hand, aber es drückt aus, ich bin mit dir verbunden. Oder wir umarmen uns. Drücken damit aus, du bist mir nah am Herzen. Auch eine symbolische Handlung. Aber dann gibt es auch besondere Momente mit einer symbolischen Handlung. Zum Beispiel eine Baustelle wird begonnen. Was wird dann gemacht? Ein Spatenstich. Ja, und dann sehen wir dort Leute im Anzug, die eben so eine halbe Schippe voll Erde bewegen und das schafft nicht wirklich was. Ja, da kommt der Bagger, der macht mit einem Mal, macht er gleich fünfmal so viel wie ein Spatenstich. Aber es ist eine symbolische Handlung, jetzt geht's los. Genauso, wenn das Gebäude fertig ist. Was macht man dann? Man hat ja, das gibt's auch. Ich denke jetzt so an diese Schnur, die man spannt und dann wird mit der Schere geschnitten und man denkt sich, naja, das war doch vorher schon der Weg frei, jetzt wurde da extra ein Band hingehängt, um es wieder durchzuschneiden. Also wofür? Es ist auch diese symbolische Handlung. Jetzt ist es eröffnet. So gibt es auch ganz besondere Ereignisse. Eine Ehe wird geschlossen und das Paar tauscht Ringe aus, um zu zeigen, das ist ein fester Bund. Da gibt es traurige Momente, wenn am Grab eine kleine Schippe mit Sand steht und man den Sand in das Grab rieseln lässt. Nun, symbolische Handlungen sind keine neue Erfindung. Die Bibel ist voll symbolischer Handlungen. Viele davon sind im Gesetz geboten. Das junge Schaf, das geopfert wird. Warum? Weil Sünde den Tod verdient. Oder die Hand, die der Opfernde auf den Kopf des Tieres legen sollte, um zu zeigen, ich verdiene diesen Tod. Dieses Tier nimmt meinen Platz ein. Dann sehen wir das Salböl. Ein Salböl von einzigartigem Rezept wurde auf den Kopf des Hohepriesters gegossen, um zu zeigen, dass dieser Priester für Gott berufen und abgesondert ist. Und natürlich der Sündenbock, der in die Wüste geschickt wird und über dem alle Sünde des Volkes bekannt wurde und so symbolisiert, dass jetzt diese Sünde weggetragen wird in die Wüste. Tatsächlich werden so Sünden nicht weggetragen. Es ist nur ein Symbol dafür, was Gott allein tun kann. Außerdem finden wir auch symbolische Handlungen ohne direktes Gebot. Der Jakob zerreißt seine Kleider, weil er denkt, dass sein Sohn Josef tot ist. Er drückt damit Trauer aus. Der Verwandte des Boas, der zieht seinen Schuh aus und übergibt ihm dem Boas, um zu zeigen, dass die Abmachung fest ist, dass er dem Löserecht zustimmt. Der Prophet Elia nimmt seinen Mantel und wirft ihn auf seinen Nachfolger Elisa. Und zum Schluss Gott selbst. Jahwe handelt symbolisch, wenn er seinen Bogen in den Himmel setzt und damit ausdrückt, nie mehr werde ich diese Erde durch eine weltweite Wasserflut zerstören. So versteht einer besonders den Wert von symbolischen Handlungen, das ist unser Gott. Und so gebietet er uns durch Christus vor allem zwei Handlungen. Zum einen das Mahl des Herrn, was wir heute feiern, und die Taufe im Wasser. Und in der Predigt heute geht es um die Taufe und die Frage, was symbolisiert die Taufe? Und das schaffen wir nicht in einer Predigt, werden wir also nächste Woche weitermachen. Aber die Frage ist, wie kommen wir auf das Thema? Wir gehen ja gerade durch das Johannesevangelium und haben schon den ersten von vier Hauptteilen studiert. Und das war der kürzeste, nämlich nur 18 Verse. Aber dieser erste Teil war auch der konzentrierteste. Dort wird das ganze Evangelium zusammengefasst. Dort geht es um die Mission des Sohnes Gottes in 18 Versen. Und als nächstes kommen wir zu einem längeren Teil ab Vers 19 in Kapitel 1 bis zum Ende von Kapitel 12. Viele Kapitel. Und da geht es um die Zeichen des Sohnes Gottes. Und Johannes wählt aus diesem unzähligen Pool von Zeichen 7 besondere Zeichen aus, um zu zeigen, wer der Sohn Gottes ist. Ja, Zeichen sind übernatürliche Taten des Sohnes Gottes, die zeigen, wer er ist. Und bevor es mit den Zeichen in Kapitel 2 so richtig losgeht, haben wir jetzt noch einige Verse in Kapitel 1. Und diese Verse, der Rest von Kapitel 1, zeigt uns, wie Johannes der Täufer auf Christus hinweist. Wie Johannes der Täufer selbst Jünger hat, die auf ihn hören, die seine Predigt hören, die sich taufen lassen. Und dann weist er sie auf Christus hin, damit sie alle Christus nachfolgen. Und deswegen geht es in diesem ersten Kapitel auch maßgeblich um eine Taufe, nämlich die Taufe des Johannes. Um Johannes den Täufer zu verstehen, müssen wir seine Taufe verstehen. Gibt es diese Taufe des Johannes immer noch? Die Antwort ist nein, weil Johannes der Täufer nicht mehr da ist. Wir praktizieren das, was wir die christliche Taufe nennen, die Taufe auf den Namen des dreieinen Gottes oder einfach die Taufe, wenn wir davon reden. Und so kommen wir zum Thema, was symbolisiert die Taufe? Wir wollen verstehen, wo sie herkommt und was sie bedeutet im Vergleich zur Taufe des Johannes. Und dafür werden wir uns verschiedene Schriftstellen ansehen. Und die erste zentrale Stelle steht in Matthäus 28. Die letzten beiden Verse, Vers 19 bis 20. Da Jesus spricht: So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Jesus befiehlt diese Taufe vor dem Hintergrund der Offenbarung, die schon geschehen ist. Also in meiner Bibel ist das jetzt hier. Das heißt, all das ist schon offenbart worden, als er das spricht. Das müssen wir uns bewusst machen. Was symbolisiert die Taufe? Um das zu beantworten, gehen wir zurück ins Alte Testament und dann vom Alten Testament zum Neuen Testament. Und wir werden sehen, dass das Symbol der Taufe vorherige Vorbilder in sich vereint. Sehen wir erstens auf die Reinigung von Sünde. Reinigung von Sünde. Wir beginnen also jetzt chronologisch im Alten Testament. Im Alten Testament gibt es keine Taufe. Ja? Also nur, dass ich das von Anfang an klarstelle. Ich behaupte nicht, es gibt eine Taufe im Alten Testament. Das finden wir bei Johannes dem Täufer. Deswegen heißt er auch so, weil das so was Neues war. Und doch gibt es, wird das Symbol der Taufe im Alten Testament vorbereitet, nämlich durch Waschungen zur Reinigung. Im Gesetz wurden Waschungen angeordnet und diese Waschungen symbolisieren Reinigung. Wovon müssen wir denn gereinigt werden? Nun, wir brauchen Reinigung von einem, nämlich der Sünde. Und schlag dazu einmal 3. Mose 14 auf. 3. Mose 14. 3. Mose beginnt vor allem mit den Gesetzen über die Opfer und danach geht es um Reinheit und Unreinheit. Und da befinden wir uns gerade. Und das wird uns auch in den ersten beiden Versen deutlich gemacht, worum es jetzt bei diesem Kapitel geht. 3. Mose 14, die ersten beiden Verse. Und Jahwe redete zu Mose und sprach: Dieses Gesetz gilt für den Aussätzigen am Tag seiner Reinigung. Er soll zu dem Priester gebracht werden. Und dann folgt die längere Anweisung. Hier befinden wir uns also beim Gesetz Gottes über den Umgang mit Aussätzigen. Aussätzige hatten es doppelt schwer. Zum einen hatten sie eine ansteckende Hautkrankheit. Und das ist ja nicht nur unangenehm, es ist schlimm. Aber dann war noch etwas zu den körperlichen Schwierigkeiten, kam hinzu, dass sie nach Gottes Gesetz unrein galten. Was bedeutet das? Sie waren unpassend, um in Gottes Gegenwart zu sein. Und Gottes Gegenwart, das wisst ihr, wohnte inmitten des Volkes in der Stiftshütte. Und deswegen mussten sie außerhalb des Lagers leben, außerhalb des Zeltlagers der Israeliten. Aber Gott hatte vorgesorgt für den Fall, dass sie geheilt werden. Es gab auch Heilung davon. Und jede Heilung kommt von Gott. Und dann gab es bestimmte Schritte der Reinigung, damit auch der Geheilte, also der war ja in dem Sinne gesund, aber es ist nicht nur die Krankheit, sondern auch die Unreinheit. Dieser Stand, ich bin nicht passend für Gottes Gegenwart, dieser wurde dann behoben durch die Schritte der Reinigung. Und dann konnte der Geheilte auch wieder Gemeinschaft mit Gott und mit dem Volk haben. Warum Reinigung? Die Aussatzkrankheit war nicht unbedingt eine Folge einer sündigen Tat. Da hatte nicht jemand eine besonders schlimme Sünde begangen und war jetzt deswegen krank geworden. In manchen Fällen schon, aber nicht in jedem. Aussatz wie andere Krankheiten sind eine allgemeine Folge der Sünde, die wir alle von Adam geerbt haben. Und deswegen kommen wir als Sünder zur Welt. Wir werden krank und sterben. Und mit den Ritualen der Reinigung erinnerte Gott die Israeliten daran, dass sie Reinigung von Sünde brauchen, von der Wurzel, von dem Kernproblem. Und was war jetzt für das Ritual der Reinigung nötig? Schaut mit mir, ich überfliege Verse 4 bis 7. Dort wird geboten, dass 2 lebendige Vögel gebracht werden und ein Vogel wird geschächtet, das heißt sein Blut. Der Vogel wird getötet, das Blut fließt heraus. Den lebendigen Vogel nimmt man, taucht ihn in das Blut und so wird der zu reinigende 7-mal besprengt. Und der lebendige Vogel darf wegfliegen. Zum einen sehen wir also dieses Tieropfer und die Besprengung mit Blut. Und zum anderen sehen wir Körperpflege in Versen 8 bis 9. Dort steht, der zu Reinigende aber soll seine Kleider waschen, alle seine Haare abschneiden und sich im Wasser baden. So ist er rein. Danach darf er in das Lager gehen, doch soll er 7 Tage lang außerhalb seines Zeltes bleiben. Und am 7. Tag soll er dann alle seine Haare abschneiden, auf dem Haupt, am Bart und an den Augenbrauen. Alle seine Haare soll er abschneiden und er soll seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden. So ist er rein. Und dann folgen am 8. Tag noch weitere Opfer. Mir geht es hier um die Aufforderung zum Baden. Der Geheilte sollte also zur Reinigung vor Gott sich im Wasser baden. Und das begegnet uns immer wieder im Alten Testament. Ich habe jetzt nur ein Beispiel herausgegriffen, das sehr deutlich ist. Wir fragen uns, konnte denn das Wasser die von der Sünde reinigen? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Nein, Wasser reinigt niemals von Sünde. Es ist nur ein Symbol für die notwendige innere Reinigung von Sünde. Und dabei kam es Jahwe immer auf den Glauben an. Wenn man doch weiß, das Wasser wird mich jetzt nicht zu einem besseren Mensch machen, warum gehe ich dann überhaupt diese Schritte? Warum mache ich diese Anleitung? Nur wenn ich glaube, dass Gott das befohlen hat und dass das sein Wille ist. Und wer das Ritual befolgt, der stimmt damit zu, dass er Reinigung vor Gott brauchte. Der Gehorsam bekräftigt nur diesen Glauben, den Glauben, dass Gott allein von Sünde reinigen kann. Schlagt mal bitte Jesaja 1, Vers 16 auf. Ganz am Anfang des Propheten Jesaja. Jesaja Kapitel 1 und Vers 16. Gott spricht zu seinem Volk. Er redet die ganze Erde an über diese Tragödie, dass er Kinder großgezogen hat und sie sind von ihm abgefallen. Und dann kommt die Erklärung, woran man das sieht. Und auch die Konsequenz dafür. Und dann kommt ein ganz besonderer Aufruf. Vers 16, Jesaja 1, Vers 16. Wascht, reinigt euch. Tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun. Dieser Aufruf zum Waschen ist eindeutig bildlich. Gott sagt, wascht euch, aber er sagt nicht, springt alle ins Bad, sondern er sagt hier ganz deutlich, was sie tun müssen. Tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun. Das ist mit Reinigung gemeint. Sich waschen bedeutet, das Böse zu lassen. Und was ist das Böse? Alles das, was Gott in seinem Wort verurteilt. Aber natürlich ist Gott nicht einfach nur zufrieden, wenn wir das Böse aus unserem Leben entfernen. Gottes Ziel ist nicht nur, dass wir frei von Sünden sind. Nein, er hat ja Adam und Eva geschaffen, damit sie seinen Willen tun, dass sie sich an Gott erfreuen. Und darum steht auch in Vers 17, lernt Gutes zu tun. Lernt Gutes tun, trachtet nach dem Recht, helft dem Bedrückten, schafft der Weise Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe. Gott verlangt, dass ich mich ganz vom Bösen abwende, um das Gute zu tun. Also, sich im Wasser baden für eine rituelle Reinigung, das symbolisiert die nötige innere Reinigung von der Sünde. Die Frage ist, wie geschieht das? Wie werde ich von der Sünde gereinigt? Denn ja, ich kann jetzt, selbst wenn ich ab heute das Gute tue, ich habe so viel Schuld auf mich geladen durch das Böse tun. Wie kann das denn vor Gott gereinigt werden? Der Apostel Petrus hat genau das miterlebt, wo Menschen von ihrer Sünde gereinigt wurden. Er war Augenzeuge, als er den Heiden in Caesarea das Evangelium verkündete. Und da schenkte Gott die Wiedergeburt. In dem Moment, als das Wort verkündigt wurde. Und in diesem Fall war es unüberhörbar, denn die Wiedergeborenen lobten Gott in fremden Sprachen. Hier müssen wir verstehen, Gott wiederholte das Wunder von Pfingsten für die Heiden, weil jetzt zum ersten Mal hier eine Gruppe von Heiden zur Gemeinde hinzugefügt wurde. Deswegen wird das wiederholt von Pfingsten, um zu zeigen, sie gehören genauso zur Gemeinde. Und später beschreibt Petrus das Ereignis mit der folgenden Formulierung. Hört mal auf Apostelgeschichte 15, Vers 9. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Das ist es, was bei der Errettung geschieht. Also wer kann uns vollständig von Sünde reinigen? Wer macht uns rein für Gottes Gegenwart? Hier steht, er hat sie durch den Glauben gereinigt. Aber wie funktioniert das? Der Glaube ist nur der Kanal, es ist nicht das Waschmittel. Das lernen wir in 1. Korinther 6, Vers 11. 1. Korinther 6, Vers 11, auch der Vers zum Lernen. Lass uns das vornehmen, dass wir diesen Vers wirklich uns einprägen. 1. Korinther 6, Vers 11. In 1. Korinther 6, in Vers 9, fragt Paulus, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Und dann gibt er Beispiele dafür, welche Menschen nicht das Reich Gottes erben werden. Und in Vers 11 sagt er dann, und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden. Wie? In dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Und wir würden denken, hier fehlt nur noch der Vater. Dann haben wir in dem Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Natürlich ist der Vater mit dabei. Es ist der dreieine Gott, der von Sünde abwäscht. Und das erinnert an die Taufe. Aber auf der anderen Seite ist es nicht das Taufwasser, was Sünde abwäscht. Das kann nur Gott selbst. Aus Gnade und durch den Glauben. Und diese innere Reinigung, ja, das ist mein erster Punkt. Diese innere Reinigung wird äußerlich symbolisiert durch die Taufe. Weil das ist das, woran Juden dachten, wenn jemand ins Wasser steigt. An die Reinigung, die wir brauchen von unseren Sünden. Übrigens war das auch bei Cornelius und den Heiden von Caesarea der nächste Schritt. Das lesen wir in Apostelgeschichte 10, Vers 48. Sie wurden im Wasser getauft auf den Namen des Herrn. Also was symbolisiert die Taufe? Erstens die Reinigung von Sünde und zweitens die Bekehrung vom alten Ich. An dieser Stelle schauen wir uns jetzt die Taufe des Johannes an. Das ist ja unser Ziel, dass wir im Johannesevangelium dann verstehen, was diese Taufe bedeutet. Johannes der Täufer bereitet das Volk Israel für ihren König Jesus vor, indem er mit Wasser tauft. Dieter hat es uns heute gelesen, wie er auftrat in der Wüste. Und diese Taufe ist eine Taufe der Buße. Das bedeutet Umkehr zu Gott. Und was ich euch zeigen möchte, auch die christliche Taufe drückt dasselbe aus. Bekehrung vom alten Ich. Gehen wir also an den Anfang von Gottes Geschichte mit Johannes. Als es Johannes noch nicht gab, verkündigt der Engel Gabriel dem Zacharias in Lukas 1, Vers 16 und 17. Lukas 1, ab Vers 16. Und viele von den Kindern Israels wird er, das ist dieses Kind, was es bald geben wird, wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Das ist Bekehrung, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden. Bekehrung. Die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern. Das ist eine praktische Folge der Bekehrung, wenn entzweite Familien zusammenkommen. Um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Also hier sehen wir, Johannes der Täufer soll das Instrument zur Bekehrung sein. Die Juden müssen neue Menschen werden. Vom alten Ich eines Ungehorsamen zu einem neuen Ich eines gehorsamen Menschen. Und als Johannes dann geboren ist, lobt sein Vater Zacharias den treuen Gott, der sein Versprechen hält. Dieses Kind ist da gerade mal 8 Tage alt. Da ist noch nichts zu sehen von einem starken Mann, der die Israeliten zur Bekehrung führt oder aufruft. Aber Zacharias redet im Glauben. Und vom Heiligen Geist erfüllt in Lukas 1, Vers 76 bis 77. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung der Sünden. Das begegnet uns immer wieder bei Johannes dem Täufer. Er verkündigt eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Das ist seine große Botschaft. Ihr braucht alle Vergebung von Gott. Und dabei geht es nicht um etwas, was wir selbst leisten können. Jetzt achtet darauf, was Johannes der Täufer als Erwachsener in der Wüste verkündigt. Matthäus 3, Abvers 1 steht, in jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und der Evangelist Lukas fasst zusammen in Lukas 3, Vers 3, und er kam in die ganze Umgegend des Jordan und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Buße zur Vergebung der Sünden, das war Teil der frohen Botschaft, die Johannes verkündigte. Darum müssen wir unbedingt verstehen, was Buße bedeutet. Das ist jetzt der Schlüssel. Was bedeutet diese Buße, wenn daraus Vergebung der Sünden folgt? Schauen wir dazu ins Alte Testament. Was bedeutet Buße? Einer, der musterhaft Buße tat, war Hiob. Und an ihm sehen wir, was Buße ist, nämlich erstens ein Sinneswandel. Ein Sinneswandel. Ganz am Ende des Buches Hiob, in Hiob 42, ich lese aus Hiob 42, ab Vers 1. Ihr wisst, Hiob, der hatte eben nicht eine besonders schlimme Sünde getan, sondern Satan. Eigentlich ist es Gott, der das Ganze ins Rollen bringt. Gott sagt, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Es ist nicht Satan, der irgendwie das anreizt, sondern es ist Gott selbst. Gott ist der Souveräne. Und als er Hiob erwähnt, da ist es Satan, der dann darauf anspringt und Gott anklagt, du kaufst dir deine Anbeter. Du gibst ihnen einfach das, was sie toll finden und dann beten sie dich an. Und Kapitel 1 und 2 zeigen, nein, Hiob betet Gott an, auch wenn er alles verloren hat. Aber dann kommen die Freunde und argumentieren, du musst doch irgendwie gesündigt haben, dass du jetzt so leidest. Und im Zuge dieser Gespräche sündigt Hiob. Und das erkennt er am Ende seines Lebens. Nicht, dass er gesündigt hat, um diese Krankheit zu bekommen und seine Kinder uns zu verlieren, sondern dass er gesündigt hat, während er gelitten hat. Und darüber tut er Buße. Schaut mit mir, was er sagt. Da antwortete Hiob Yahweh und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Und jetzt zitiert er Gott. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Das hat Gott gesagt. Er zitiert also Gottes Wort und antwortet jetzt darauf. Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Das ist seine Antwort. Und dann zitiert er nochmal Gottes Wort. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Und Hiob antwortet, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Hier sehen wir, was wahre Buße ist, ein Sinneswandel. Ich denke jetzt anders. Ich denke jetzt komplett anders. Ich bekenne, was ich falsch geredet und falsch getan habe. Hiob gibt Gott Recht. Das ist der Kern von Buße. Nicht, okay, ich habe das vielleicht falsch gesehen und jetzt ist mir aufgegangen, dass ich das doch anders sehen sollte. Nein, Gottes Wort stimmt er zu. Er sagt, ich habe in meiner eigenen Autorität gehandelt, jetzt stelle ich mich unter deine Autorität, so wie du geredet hast. Hier sehen wir, Buße bedeutet ein Sinneswandel. Und das ist der Kern von Buße. Ich kann euch tausendmal erzählen, dass Lästern ganz schlimm ist. Wenn ihr ständig hört, wie ich über andere Leute lästere, dann habe ich nicht Buße getan über mein Lästern. Da kann ich so lange sagen, Lästern ist wirklich so schlimm. Und das mache ich nicht. Aber wenn ich es die ganze Zeit tue, dann habe ich nicht umgedacht. Dann heuchle ich was vor, dann sage ich, mit meinem Mund, Lästern ist schlecht. Aber in meinem Denken denke ich, Lästern ist nicht immer schlecht, sondern wenn ich lästere, dann ist es richtig. Das ist keine Buße. Buße bedeutet Sinneswandel. Und zweitens, Buße bedeutet Trauer über die eigene Sünde. Wo tat eine ganze Stadt Buße? Sag mal laut, Ninive. Das war Ninive in Jona Kapitel 3. Und Jona ging. Ja, Jona kann auch nicht laufen, aber so der Herr will, ist heute zum ersten Mal unter uns der kleine Jona. Jona, der Prophet, ging nach Ninive. Wir lesen in Jona 3, Abvers 4. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen, und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott, und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive, und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen: Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen. Sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Hier sehen wir alle Elemente der Buße. Wir sehen den Sinneswandel, aber wir sehen gerade auch die Trauer, ausgedrückt durch Sacktuch. Sacktuch ist ein schwarzer Stoff, und das haben wir auch immer noch so beibehalten, dass man sich, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber man sieht das ja häufig so bei Trauerfeiern, dann schwarz zu kleiden. Ich weiß, dass wir als Christen nicht so trauern wie die Leute dieser Welt, aber schwarz, das drückt Trauer aus. Tiefe Trauer über die eigene Sünde, traurig zu sein, das bedeutet Buße. Und drittens, Buße bedeutet, sich vom alten Leben abwenden, um sich Gott ganz anzuvertrauen. Abwenden von der Sünde und hinwenden zu Gott. Die Sünde verwerfen und Gott vertrauen. Und dafür schauen wir uns Abraham an. In 1. Mose 12, Vers 1. Abrahams Buße in 1. Mose 12, Vers 1. Okay, Entschuldigung. 1. Mose 12, Vers 1. Jahwe aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Dieser Aufruf, geh hinaus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, bedeutet genau das. Lass dein altes Leben hinter dir und brich diese Brücken ab. Und dann in Vers 4 sehen wir, wie Abraham antwortet. Da ging Abraham, wie Jahwe zu ihm gesagt hatte. Und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Hier sehen wir, Abraham hat genau das getan. Er hat sich von seinem alten Leben abgewendet. Und wozu? Um sich Gott anzuvertrauen. Er wusste nicht, wohin Gott ihn führt. Er hat ihm vertraut. Ganz praktisch. Und so ein neues Leben begonnen. Was ist also Buße zusammengefasst? Wir sehen es hier nochmal in diesen drei Punkten. Erstens ein Sinneswandel, ein veränderter Sinn. Zweitens das tiefe Bedauern der Sünde, traurig zu sein. Wenn man etwas wirklich bedauert, dann ist man traurig. Das ist nicht irgendwie was Theoretisches. Und dann die Sünde aktiv zu verlassen und sich Gott zu unterwerfen. Das ist Buße, gemäß der Schrift. Und genau zu dieser Buße ruft Johannes der Täufer auf. Und dann tauft er solche Juden, die Buße tun wollen. Und das war etwas Neues. Wir haben vorhin von den Waschungen gehört. Jemand ging ins Wasser und badete sich. Da ging keiner mit ihm. Da ging der rein, der sich baden wollte. Was hier neu ist, ist, hier haben wir einen Täufer. Einer, der den anderen tauft. Das ist neu. Und dann ist es auch besonders, dass der Aufruf sich an Juden richtete. Selbst wenn sie von Abraham abstammten, brauchten sie Bekehrung. Aber die Juden dachten, die Heiden, die müssen sich bekehren. Ich bin doch Jude. Und jetzt ruft da einer zu den Juden und sagt, ihr müsst euch bekehren. Die Juden damals hatten nicht nur falsch gehandelt, sie waren falsch. Und wer sich von Johannes taufen ließ, der drückte damit aus, ich, der Jude, bin Sünder und ich muss mich zu Gott bekehren. Nun, wie verhält sich diese Taufe des Johannes zur Taufe in Matthäus 28, im Missionsbefehl? Das ist eine interessante Frage. Schaut mal mit mir in Apostelgeschichte 2. Abschließend schauen wir, wie die Jünger, wie die Apostel diesen Auftrag umgesetzt haben. Die sollten hinausgehen und taufen. Und wie haben sie das umgesetzt? Schaut, wie wunderbar gehorsam sie sind in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Petrus verkündigt den Juden, die zum Pfingstfest gekommen sind, und Gott macht diese Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Messias wirksam in den Herzen, es sticht ihnen ins Herz und sie fragen, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Und da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Klingt das ähnlich wie bei Johannes oder nicht? Das klingt sehr ähnlich. Was hat Johannes verkündigt? Eine Taufe zur der Buße zur Vergebung der Sünden. Was verkündigt Petrus im Gehorsam gegenüber Christus? Eine Taufe der Buße. Eine Taufe, die auf die Buße folgt, zur Vergebung der Sünden. Die Taufe, die wir durchführen, ist also nicht weniger als die Taufe des Johannes. Es ist nicht dieselbe, aber sie ist nicht weniger. Denn wie Johannes und Jesus befiehlt Petrus, tut Buße. Ich möchte, dass ihr hier diesen Vers richtig versteht. Man könnte nämlich das so lesen, als ob die Taufe dann Vergebung der Sünden bringt. Also, jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Also ist jetzt irgendwie die Vergebung abhängig von der Taufe? Nun, wenn wir genau hinschauen, sehen wir, Petrus spricht einmal im Plural und dann spricht er im persönlichen Einzelnen an. Achtet mal darauf. Er sagt, tut Buße und dann gibt er eine Anwendung von Buße. Er zeigt praktisch, wie Buße aussieht. Tut Buße, das bedeutet praktisch, jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Und dann kommt er zurück zur Buße und sagt, tut Buße zur Vergebung der Sünden. Also das ist wie eingerückt, das ist wie ein Einschub, was Buße konkret bedeutet, nämlich sich taufen zu lassen. Aber zur Vergebung der Sünden bezieht sich auf tut Buße. Wie schon bei Johannes. Wie wollt ihr das anders argumentieren? Wie sollte jetzt auf einmal Wasser zur Vergebung der Sünden dienen, wenn Johannes verkündigt hat, tut Buße zur Vergebung der Sünden? Also, Buße drückt sich in der Taufe sichtbar aus wie bei Johannes. Und die Not und das Verlangen ist dasselbe, Vergebung der Sünden. Wer sich im Jordan taufen ließ, der wollte von Gott Vergebung haben. Aber er hatte womöglich noch nicht verstanden, auf welcher Grundlage Vergebung der Sünde möglich ist. Sonst wäre ja Johannes der Täufer der Höhepunkt. Wir bräuchten keinen Christus. Aber wir brauchen Christus, damit überhaupt Vergebung möglich ist. Wir brauchen das Lamm Gottes, damit Buße überhaupt zur Vergebung der Sünde führt. Denn Vergebung kommt sicher nicht aufgrund des Sündenbekenntnisses. Vergebung kommt nicht wegen deiner Tränen und deiner Reue. Vergebung kommt wegen dem vollbrachten Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus. Und hier in Apostelgeschichte 2 zeigt Petrus zurück auf das Kreuz, das schon geschehen ist. Und darum ist die christliche Taufe mehr als die Taufe des Johannes. Sie ist nicht weniger, aber sie ist mehr. Sie ist nicht weniger und sie ist mehr. Johannes taufte nämlich auf die Buße. Er taufte nicht auf einen Namen. Er sagte nicht, ich taufe dich im Namen von so und so. Er sagte, wir wissen seine Worte nicht, aber er sagte wahrscheinlich so etwas wie, ich taufe dich, weil du Buße tun willst. Petrus hingegen verkündet, jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Das ist eine Taufe auf einen Namen, das heißt auf eine Person. Genauer gesagt auf den Namen des dreieinen Gottes, insbesondere hier auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Und da müssen wir jetzt so einen Schnitt machen, sonst wäre das jetzt zu lang, aber uns fehlt noch die dritte Wahrheit über die Taufe. Sie symbolisiert nicht nur Reinigung von Sünde und Bekehrung vom alten Ich, sondern vor allem symbolisiert sie Vereinigung mit Christus. So wie wenn wie ich ins Wasser gehe, deswegen glauben wir auch, dass es eine Taufe durch Untertauchen ist, so wie ich völlig von Wasser umgeben bin in dem Moment, so bin ich eins geworden mit Jesus Christus und damit mit dem dreieinen Gott. Eine Einheit geworden. Was für ein Wunder ist das denn? Und das schauen wir uns nächstes Mal an. Aber heute wollen wir verstehen, dieser Segen, der aus der Einheit mit Christus kommt. Was ruiniert die festlichste Kleidung? Schwarzer, schleimiger, flüssiger Teer. Ich habe mich mal mit einer Hose in einen Teerfleck reingesetzt. Das verhunzt jede Kleidung, für immer ruiniert. Und so ist unser Ungehorsam gegen Gottes Gesetz, für immer ruiniert. Ein Mensch kann da nichts mehr sauber machen. Aber Gott spricht das Unfassbare in Jesaja 1, Vers 18. Kommt her, kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht Jahwe. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Und das tat Gott durch das Kreuz. Und wer kann die Sünden vergeben bekommen? Wer traurig zugibt, ich selbst bin schuld. Ich habe mein Kleid verhunzt. Ich habe das Hemd ruiniert. Und dabei war ich so stolz zu denken, ich wäre im Recht. Ich könnte ja nichts dafür, dass ich so bin. Nein, ich bin schuld. Sich vom Schmutz abwenden und Gottes sauberen Versprechen glauben, dass das hier wahr ist, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das macht nicht jeder, das macht keiner, außer es gibt das Kreuz. Nur wenn Jesus Christus tatsächlich für Sünder gestorben ist, für die Seinen, dann werden auch Menschen Buße tun. Und so ist nicht nur die Reinigung eine Frucht des Kreuzes, sondern auch die Buße. Nicht Christus geht ans Kreuz, weil ich Buße tue, sondern ich tue Buße, weil Christus für mich ans Kreuz ging. Hört noch einmal auf die frohe Botschaft, die Petrus sie den Juden verkündigt, wie sie ebenso effektiv jedem gilt, der Jesus Christus glaubt. Apostelgeschichte 5, Vers 30. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt. indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Amen. Und so wollen wir auch zum Tisch des Herrn kommen. Wir taufen wegen dem Evangelium und wir feiern das Mahl des Herrn wegen dem Evangelium. Die Taufe ist ein Symbol und Brot und Saft sind Symbole. Brot steht für den Leib, weil der Herr Jesus wirkliches Menschsein annahm, damit er sich selbst opfern kann. Und Blut steht für sein, oder der rote Traubensaft symbolisiert das Blut, weil der Herr einen blutigen Tod starb am Kreuz und sein Blut als Lösegeld für schuldige Sklaven hingab, Sklaven der Sünde. Und so bitte dankt mit mir dem Herrn für dieses Mal. Herr Jesus Christus, danke, dass du dich selbst durch das Wort offenbarst. Wir haben dich nie gesehen, aber wir glauben an den, den wir nicht sehen, weil dein Wort zuverlässig ist. Danke, dass dein Tod Reinigung von Sünden schafft. Danke, dass dein Tod nicht nur Israel, sondern jedem, der wie Israel glauben will, Buße und Vergebung gewährt. Und danke, dass du uns Symbole gibst. Wir kennen es aus unserem Leben, symbolische Handlungen. Danke, dass du uns selbst diese Symbole gibst, damit es uns so deutlich vor Augen ist, wie real dein Sühnewerk ist. Und dass es nicht nur etwas ist, was wir anschauen, sondern an dem wir teilhaben. Teilhaben nicht, weil wir etwas dazu beigetragen haben, sondern weil wir Empfänger dessen sind. Durch die Einheit mit dir. Durch den Glauben. Bitte lass uns dieses Mal auch wirklich dankbar und auch mit Ehrfurcht und mit der rechten Selbsterkenntnis feiern. Amen.